Und obwohl es jetzt schon Herbst ist, kommen wir heute zum letzten Thema unserer Predigtreihe über das Hohelied. Und diese letzte Predigt oder dieses letzte Thema ist zugleich eigentlich wie ein Schlusswort des Hoheliedes. Oder nochmals mit anderen Worten gesagt, im Kapitel 8, jetzt im letzten Kapitel dieses Hoheliedes, erreicht die Botschaft des Hoheliedes eigentlich ihren Höhepunkt, ihren Gipfelpunkt. Und ich lade euch jetzt ein, dass wir miteinander den Text lesen von Kapitel 8. Ich blende ich in euch ein. Es kommen hier nochmals die Töchter Jerusalems oder die Freundinnen der Braut. Die kommen nochmals jetzt hier und stellen eine Frage im Vers 5, Kapitel 8. Die fragen, wer ist sie, nämlich die Braut, die Sulamit, die heraufsteigt aus der Wüste an ihren Freund gelehnt. Und weiter dann im Vers 6 sagt die Sulamit, also die Braut, hingewandt zu ihrem Bräutigam, sagt sie, lass mich deinem Herzen nahe sein, so wie der Siegelring auf deiner Brust. Ich will einzigartig für dich bleiben, so wie der Siegelreif um deinen Arm. Und jetzt kommt eigentlich so der ist Unschaft unbezwingt und eine gewaltige Flamme Gottes. Mächtige Fluten können die Liebe nicht auslöschen. Gewaltige Ströme sie nicht fortreißen. Böte einer seinen ganzen Besitz, um die Liebe zu kaufen, so würde man ihn nur verspotten. Wow! Was für eine starke Hymne an die Liebe! Weltweit gibt es ja unzählige Lieder und Dichtungen über die Liebe als größtes Glück und als wertvollstes Gut, das es gibt. Eines der bekanntesten Lieder, den wir in unserem Land vielleicht am meisten kennen, ist folgendes. Ich hoffe, es funktioniert.
Ewige Liebe.
Kennt ihr das?
Das wünsche ich dir. Ewige Liebe. Das wünsche ich mir. Ewige Liebe.
Kennt ihr das? Also mir gefällt dieses Lied unglaublich gut. Das ist der Wunsch von uns Menschen. Wir sehnen uns alle, stimmt's, nach ewiger Liebe. Aber diese Hymne, die wir jetzt gehört und gelesen haben, die ist nochmals ganz, ganz anders. Ich habe jetzt fertig mit einleitenden Worten. Wir wollen jetzt eintauchen in die Auslegung dieses Textes. Zuerst also in unserem Text melden sich nochmals eben diese Freundinnen der Braut und fragen im Vers 5, wer ist sie, die heraufsteigt aus der Wüste an ihren Freund gelehnt? Wir wissen es nicht sicher, aber es ist gut möglich, dass die Braut hier jetzt endlich abgeholt wird zur Hochzeit. Dass sie hier jetzt endlich nach Jerusalem geführt wird als Braut in den Königspalast. Deshalb reden nochmals diese Brautjumpfen. Die hatten ja eine Funktion jeweils bei der Hochzeit. Dieser Brauch wird ja lebt heute wieder neu auf, dass man die Freundinnen der Braut einlädt und sie haben so eine spezielle Funktion an einer Hochzeit. Das ist ein uralter Brauch aus dem Judentum. Und sie fragen, wer ist sie? Eben die Braut, die da heraufsteigt, aus der Wüste an ihren Freund gelehnt. Habt ihr richtig gehört? Die Braut lehnt sich an ihren Freund. Die Braut stützt sich auf ihren Bräutigam. Habt ihr das richtig gehört? Habt ihr das wirklich gehört? Das passt ja überhaupt nicht zum Frauenbild unserer Gesellschaft. Da ist es anders. Man muss möglichst unabhängig sein als Frau. Man muss möglichst selbstbestimmt sein. Und hier sagen diese Freundinnen, wer ist sie, die heraufsteigt aus der Wüste an ihren Freund gelehnt? Es ist nicht ein aktuelles Bild in unserer Gesellschaft. Aber es ist, seht ihr einverstanden, ein sehr, sehr schönes Bild. Und es ist eine gute Frage, die hier diese Töchter Jerusalem stellen. Wer ist sie denn, die sich da stützt, die sich anlehnt an ihren Bräutigam, an ihren Freund? Wer ist das? Wer ist sie? Was geben wir für eine Antwort? Erstens können wir sagen, es ist die Braut vom erhabenen König. Also ich meine Salomo sich selber ja mit diesem König. Und obwohl diese Braut aus der Wüste kommt, obwohl sie ja ursprünglich einmal ein armes Hirtenmädchen war, obwohl sie ursprünglich, wie sie selber sagt in Kapitel 1, Vers 6, durfte ich nicht hüten, ein einfaches, unbedeutendes Hirtenmädchen und sie ist jetzt die Braut des Königs. Nicht mehr Sklavin, keine Zwangsarbeit mehr, sondern ebenbürtige Braut des Königs. Das ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste. Und das Zweite, was wir als Antwort sagen können, obwohl die Braut ebenbürtig jetzt ist, dem König als Braut, sind doch die Rollen unterschiedlich. Warum? Sie ist auf ihren Freund gelehnt. Das heißt, mit anderen Worten können wir sagen, sie wird vom König geführt. Der König ist nicht nur Liebhaber, er ist nicht nur Bräutigam, sondern er ist auch ihr König. Er ist auch das Haupt der Braut. Und dieses Anlehnen, das wir heute vielleicht so verachten, dieses Geführtwerden hat aber auch einen positiven Aspekt. Das bedeutet zugleich, die Braut ist beim Anlehnen, das will auch sagen, sie ist da geschützt beim König, beim Bräutigam. Sie ist da geborgen. Und so ist es auch in unserer Beziehung zu Jesus. Das Hohelied ist, der hat ja dem Neuen Testament vorgearbeitet. So ist es auch genau mit unserer Beziehung mit Jesus. Wir passen niemals, wir alle, die wir da sind, die wir zu Jesus gehören, wir passen niemals zu so einem edlen Bräutigam, zum ewigen Sohn Gottes. Wir kommen ebenfalls aus der Wüste. Die Wüste ist in der Bibel immer wieder ein Bild für Verlorenheit, für Gottferne, für Orientierungslosigkeit, für Heimatlosigkeit. Wir kommen auch aus der Wüste. Und unser Bräutigam, er kommt aus dem Himmel. Er ist unser Erlöser. Deshalb dürfen wir zu ihm kommen. Deshalb dürfen wir ebenbürtige Braut sein. Aber er ist nicht nur Erlöser, sondern er ist, das ist mir heute Morgen ganz wichtig, er ist auch unser König. Er ist auch unser Herr. Es ist sehr beeindruckend, die ersten Christen hatten ein Bekenntnis, das sie immer ganz hoch hielten. Sie haben gesagt, Jesus ist unser Kyrios, der Herr. Und damit haben sie die Macht des Römischen Reiches herausgefordert, weil der Kaiser beanspruchte, dass man ihn als den Herr, als den Kyrios verehrt. Und das war der Grund, warum die Christen schon bald einmal bis aufs Blut verfolgt wurden. Weil die Christen gesagt haben, nein, nicht der Kaiser ist unser Kyrios, sondern Jesus. Er ist der Herr und nicht der Kaiser. Und ich denke, das ist auch so etwas Wichtiges für uns heute. Jesus ist kein Kumpel. Jesus ist kein Kollege. Jesus ist kein religiöses Maskottchen, so in dem Sinne, ich steuere das Steuerrad meines Lebens selber, aber wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bete ich zu Jesus, dann soll er mir bitte helfen und wehe, wenn er es nicht tut. Nein, Jesus ist kein Kumpel, sondern Jesus ist unser Kyrios. Er ist unser Herr, er ist unser Haupt. Und im Epheser 5 heißt es, dass die Gemeinde sich ihm als Haupt gerne unterordnet. Dieses Bild haben wir hier bereits schon im Hohelied. Und dieses Bild braucht das Neue Testament auch in Bezug auf die Ehe. Wir haben ja gesehen immer wieder, das Hohelied ist ja primär ein Liebeslied. Und so sagt Gott über die Ehe, die er ja eingesetzt hat, die er ja gestiftet hat, dass Mann und Frau in einer Ehe absolut, mal im Neuen Testament heißt, das Haupt ist, man darf es ja fast nicht mehr sagen heute, das Haupt der Frau, der Familie. Wow, das geht doch nicht mehr. Es wird noch die Zeit kommen, dass die Pastoren abgesetzt werden, die das überhaupt noch lehren. Ganz ähnlich wie hier. Der Mann ist das Haupt der Frau. Und bevor wir uns empören darüber, dass das nicht zeitgemäß ist und alles, was man da dazu sagen kann, sollten wir uns besser mal darüber nachdenken, was ist denn da damit gemeint? In unseren Eheseminaren reden wir bewusst auch über diese vielleicht ein bisschen schwierigen Bibelstellen. Von Haupt sein unter Ordnung. Es ist ja nicht nur einmal im Neuen Testament. Fast jedes Mal, wenn das Neue Testament über Ehe spricht, spricht sie dieses Punkt an. Achtet euch einmal. Also in dem Fall ist es wichtig. Ich kann das jetzt hier nicht weiter ausführen, das würde zu weit führen. Ich brauche aber gerne in unseren Seminaren oft diese Folie, zum einen Aspekt dazu herauszugreifen. Bei all diesen Rollen, die die Bibel auch beschreibt, geht es letztendlich immer um eine Schutzordnung Gottes. Wie hier schon angetönt in diesem Vers 5, sie lehnt sich an ihn, eine Schutzordnung Gottes. Der oberste Schirm ist immer Jesus. Und darunter in dieser Schutzordnung ist der Mann. Der Mann darf, der Ehemann darf in seiner schweren Verantwortung, in dieser Herausforderung, wo er drinsteht im Alltag, in Bezug auf Ehe und Familie, darf er Schutz finden, darf er Rückhalt finden bei Jesus. Und die Frau? Sie wird geschützt vom Mann. Oder wir können sogar sagen, die Frau darf unter einem doppelten Schutz stehen in einer Ehe. Ist doch positiv. Unter einem doppelten Schutz. Und darf so in Geborgenheit ihr Frausein entfalten und sich ihrer Aufgaben annehmen, im Beruf oder in der Familie. Und die Kinder? Die stehen sogar unter einem dreifachen Schutz. Schutz von Christus, Schutz vom Vater, Schutz der Mutter und dürfen so in Geborgenheit aufwachsen. Und wenn wir darüber mal ein bisschen nachdenken, da sehen wir, was für wunderbare Ordnungen hat Gott eingesetzt, uns zum Wohl. Und die Welt rebelliert und sagt, wir brauchen diese Schutzschirme nicht. Die Welt sagt, Selbstbehauptung von Mann und Frau, das ist alles. Und dabei sind wir oft so überfordert mit dieser Selbstbestimmung, mit dieser Selbstbehauptung. Und deshalb herrscht so viel Not und Zerstörung im Bereich von Ehe und Familie, weil wir überfordert sind mit unserer Autonomie. Aber wenn wir es lernen, auch in einer Ehe, uns immer wieder neu unter die Ordnungen Gottes zu stellen, und das beginnt natürlich da, wo ein Mann immer wieder, ein Ehemann, Christus als Haupt sich unterordnet. Das beginnt ja nicht damit, dass er von der Frau Unterordnung verlangt, sondern es beginnt damit, dass ein Mann immer wieder neu sich Christus als Haupt unterordnet. Und wenn wir uns unter diese Ordnung stellen, da haben wir nicht plötzlich keine Probleme mehr, aber dann erleben wir Segen und Segen und Segen auch in unseren Problemen. Wisst ihr, was mich persönlich seit Jahren beeindruckt, wie man beobachten kann, wie der Segen des Evangeliums über Generationen geht in gewissen Familien, wo die Ordnungen Gottes hochgehalten werden. Das ist etwas, was mich enorm bewegt. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte euch schon einmal erzählt in diesem Raum. Es war im Sommer, es war schon ein bisschen dunkel. Im Halbdunkel. Und als wir ihm näher kamen, sagen, dass der sich Tränen abwischt. Oh, was ist denn da los? Und als er uns sah, hat er gesagt, müsst entschuldigen, dass ich da weine. Und hat uns erklärt, es sind Freudentränen. Aber ich habe mich einfach geniert, da im Saal meinen Tränen auf freien Lauf zu geben beim Essen. Und er sagt, schaut euch mal dieses Paar an. Schaut euch mal diese Braut an. Segen des Evangeliums über Generationen. Beide wollen Jesus nachfolgen. Ist das nicht ein Segen? Und hat weiter seine Tränen abgewaschen. Und hier geht es auch um eine Ordnung Gottes, die Schutz bringt. Ein Schutz, den wir eben brauchen im Leben. Eine Ordnung Gottes, wo wir Geborgenheit erleben. Und darum sagt uns die Sulamit gleich im nächsten Vers, wie tief sie diese Geborgenheit unter der Führung des Königs empfindet. Wenn sie jetzt weiter sagt im Vers 6, lass mich deinem Herzen nahe sein, so wie der Siegelring auf deiner Brust. Hier kommt also noch ein anderes Bild, ein weiteres Bild ins Spiel, nämlich ein Siegel. Das Siegel gehörte zu alttestamentlicher Zeit zu einem der wichtigsten Utensilien. Häufig trug man eben so ein Siegel mit einer Kordel um den Hals und eben mit einem Reif um den Arm herum. Ja, was war die Funktion eines Siegels? Das kennen wir heute nicht mehr so. Aber die Funktion war, wer versiegelt war, der war sicher vor Zerstörung. Was versiegelt war, das war sicher vor Missbrauch. Was versiegelt war, das durfte nur angetastet werden vom Eigentümer. Meistens waren sie ja Gegenstände. Aber hier wird dieses Siegel auch auf Menschen übertragen. Wer also versiegelte, das wäre hier der König, der sagte damit, ich halte um jeden Preis an dir fest. Wer versiegelte, der sagte damit, meine Versprechungen, die sind dauerhaft gültig. Die halte ich ein. Was für ein Wort in unserer Zeit, wo alles so, was man heute sagt, gilt morgen schon nicht mehr. Und der Versiegelte auf der anderen Seite oder die Versiegelte hier wusste, an mir wird um jeden Preis festgehalten. Ich habe eine Sonderstellung. Und deshalb sagt hier in unserem Vers 6 die Sulamit, ich will einzigartig für dich bleiben. Ich will diese versiegelte Sonderstellung behalten, so eben wie ein Siegelreif um deinen Arm. Aber wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Die gute Nachricht ist, so ein Siegel gibt es für alle, die zu Jesus gehören. Für alle. 2. Timotheus 2, Vers 19, dort heißt es, Gottes Siegel trägt die Aufschrift, der Herr kennt die Seinen. Wir dürfen alle ein Siegel haben, wenn wir zu Jesus gehören. Und dieses Siegel Gottes heißt, er kennt mich. Wir hatten kürzlich in unserem Männerhauskreis, kamen wir irgendwie auf die Frage, wir haben uns mit Endzeit beschäftigt, Matthäus 24, wo es heißt, dass die ganze Welt in der Zukunft die Christen hassen wird, wo es heißt, dass die Liebe in vielen Christen erkalten wird, wo es sogar heißt, dass die Christen, wenn es Druck gibt, einander verraten werden. Und da war so die Frage unter uns, ja, wie kann ich denn wissen, dass ich dann Kraft habe, dieser Entwicklung zu widerstehen? Schon noch eine Frage. Jetzt auf die Antwort gekommen, jetzt schon üben. Jesus zeigt, treu zu sein. Gerade in unserer Zeit, wo vieles so unverbindlich ist. Lernen, im Kleinen treu zu sein. Denn Jesus sagt, wer gelernt hat, im Kleinen treu zu sein, der wird auch im Großen treu sein. Aber das allein reicht ja nicht, sondern Gottes Siegel trägt die Aufschrift, der Herr kennt die Seinen. Das heißt, ich darf wissen, Jesus wird um jeden Preis an mir festhalten. Und darum lesen wir dann auch gegen Ende von der Offenbarung Kapitel 14 von dieser unzählbaren Schar von Christen, die auch noch durch die große Trübsal gehen wird. Dort heißt es, dass sie ein Siegel haben, dass sie versiegelt sind an ihrer Stirn, nämlich mit dem Namen des Vaters und des Sohnes. Und ich denke, das ist wieder dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen. Und deshalb dürfen wir getrost in die Zukunft blicken. Aber jetzt möchte ich euch einladen, dass wir jetzt zum Abschluss uns noch mit dem Höhepunkt des Hohelieds kurz beschäftigen. Im Hohelied wird ja viel uns gesagt über die Liebe, aber es wird eigentlich nie definiert, was die Liebe wirklich ist und was die Liebe auch beinhaltet, ganz konkret. Und das wird hier uns jetzt geliefert. Achtet euch, mir ist aufgefallen, es ist interessant, die poetischen Anspielungen auf die Liebe, die wir bisher kennen im Hohelied, oder auch diese idyllischen, diese verspielten Anspielungen auf die Liebe, die treten jetzt plötzlich in den Hintergrund. Und im Vordergrund tritt jetzt die direkte Aussage, das klare Wort oder die unverhüllte Feststellung bricht durch. Oder verglichen mit diesem Bild, die ausgereifte Frucht sprengt jetzt die sie bisher umhüllende Hülle oder Schale. Achtet euch nochmals, wenn wir nachher diesen Vers lesen, es ist nicht mehr das Verspielte, nicht mehr dieses Blumige, sondern jetzt tritt das klare Wort auf die Bühne. Wenn uns gesagt wird über die Liebe ist unüberwindlich stark wie der Tod. Also das ist nicht sehr romantisch, seid ihr einverstanden? Die Liebe ist unüberwindlich stark wie der Tod. Das ist sehr direkt. Der Tod oder die Liebe wird mit dem Tod verglichen. Ja, da müssen wir uns fragen, wie stark ist er denn? Ist denn der Tod? Wie stark ist der Tod? Das können wir einfach beantworten. Der Tod ist so stark, dass kein Mensch bis heute dem Tod widerstehen konnte. Sogar von Jesus heißt es, als er am Grab stand des toten Lazarus, dass ihm die Augen übergingen. Also auch Jesus weinte über die Stärke des Todes am Grab vom Lazarus. Und das wissen wir alle, kein Mensch kann dem Tod trotzen, so stark ist er. Und trotzdem klammern wir uns Menschen gerne an die ewige Jugend. Wenn es langsam so Falten gibt in unserem Gesicht oder Doppel- oder Dreifachkinn, dann einige gibt es, die machen dann Lifting, straffen das wieder oder im Alter färbt man nochmals die Haare ganz jugendlich, rot und blau und was es da alles gibt. Warum? Weil wir an der ewigen Jugend festhalten wollen, obwohl wir wissen, dass das ja gar nicht geht, weil der Tod so stark ist, weil der Tod uns einholt. Sogar der Antichrist wird mit seiner geballten Macht dem Tod nicht trotzen. Aber jetzt kommt die gute Liebe. Könnte man auch sagen, die echte Liebe stirbt lieber, als von der Liebe zu lassen. Die echte Liebe opfert sich lieber auf bis in den Tod, als von der Liebe zu lassen. Die echte Liebe gibt lieber alles hin, um von der Liebe zu lassen. Und deshalb steht hier, ihre Leidenschaft ist unbezwingbar wie das Totenreich. Und ihre Glut, die Glut der echten Liebe ist hier gemeint, ist feurig und eine gewaltige Flamme Gottes. Es ist nicht von ungefähr, das ist das einzige Mal im ganzen Hohelied, wo wir den Namen Gottes finden, sonst nirgends, aber hier, in Bezug auf die Liebe. Uns gesagt wird, die Liebe, die Glut der echten Liebe ist so feurig und ist eine gewaltige Flamme Gottes. Was können wir dazu sagen? Jede menschliche Liebe ist im besten Fall ein Abklatsch. Paddy Bernhard beschreibt das wunderbar in diesem Lied Ewige Liebe. Ich lasse euch noch eine halbe Strophe laufen von diesem. Deshalb gefällt es mir, weil er so ehrlich ist. Er singt von ewiger Liebe, aber sagt in einer Strophe genau das Gegenteil. Weil es eben so ist mit der menschlichen Liebe. Ich hoffe, es funktioniert. Ist immer so ein...
der Schmerz ziehen. Ja, wie nicht wir, hört sie einfach auf oder sie haut einfach ab. Ewige Liebe.
Habt ihr es mitbekommen? Es hat ein bisschen gescherbelt. Das ist die Realität der menschlichen ewigen Liebe. Super, Paddy Bernhard, das hast du richtig gesagt. Sie schmelzt weg wie in einer Kerze. Sie hört plötzlich auf wie ein Lied oder sie haut ganz einfach ab. Und die Sehnsucht bleibt, ewige Liebe, das wünsche ich mir. Und diese ewige Liebe, ich sag's noch einmal, diese gewaltige Flamme Gottes, die vollkommene Liebe sehen und finden wir nur bei Jesus. Darf ich euch nochmals kurz entführen in den Garten Gethsemane? Es ist schon dunkel. Jesus ist noch ein letztes Mal mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane und plötzlich taucht eine ganze Schar von Männern auf. Sie haben Fackeln in den Händen. Sie sind schwer bewaffnet mit Stangen, mit Schwertern, mit Stöcken, mit Seilen. Und als Jesus diese Männer sieht, wusste er genau, warum sie kommen. Um ihn hinzurichten. Und er sagt zu diesen Männern ganz ruhig, wen sucht ihr eigentlich? Ich bin da. Und dann sagt Jesus, und das ist wieder seine Liebe, aber diese Jünger, die lasst gehen. Und der Petrus ereifert sich und denkt, das darf nicht wahr sein, packt irgendwo ein Schwert, das er findet, zieht auf und will einem dieser Kriegsnächte wahrscheinlich den ganzen Schädel spalten. Und der kann noch vielleicht ein bisschen ausweichen, auf jeden Fall lesen wir, er hat nur das Ohr getroffen. Und was macht Jesus? Der blutet da. Der will sich wehren, der Petrus. Was macht Jesus? Im Balkseite schießt der Petrus zusammen. Er rüffelt ihn und sagt ihm, so funktioniert echte Liebe nicht. Und was macht Jesus nachher? Ich sehe heute noch meinen Vater, als er uns die Geschichte vor dem ins Bett gehen erzählt hat, das kleine Junge. Jesus nimmt das Ohr. Sehe meinen Vater noch, er sagte uns, seht ihr da das Ohr in meiner Hand? Seht ihr da das Ohr? Und klebt es dem Kriegsknecht wieder an. Und sagt damit, Petrus, ich will den Kelch der Liebe, der mit Kreuz für uns gestorben ist. Jesus am Kreuz hing in großen Qualen, da sah er uns ja. Er sah unser schwarzes Herz, wie die Sulamit von sich auch sagt, ich bin schwarz ursprünglich, von der Sonne verbrannt. Er sieht unseren hinterhältigen Egoismus. Jesus ist nicht am Kreuz für uns gestorben, weil wir so liebenswert waren oder sind, sondern damit wir durch ihn liebenswert werden. Um uns rein zu machen, um uns schön zu machen, wie wir es immer wieder gesehen haben in diesen Kapiteln, durch sein Blut, durch seine Reinheit, um uns zu seiner ebenbürtigen Braut zu gewinnen. Und deshalb heißt es im Epheser 5, Vers 25, Jesus liebte die Gemeinde als Bräutigam und auch als Haupt, für die er sein Leben gab. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir diese Predigtreihe abschließen dürfen mit einem Abendmahl. Das war gar nicht so geplant, hat sich einfach so ergeben. Aber ich freue mich darüber. Weil die Botschaft vom Hohelied und das Abendmahl wunderbar zusammenpassen. Denn beim Abendmahl sind dieselben Elemente drin wie auch damals bei einer jüdischen Verlobungsfeier. Der Vater hat die Tochter einem Mann anvertraut. So war es im Judentum. Der Vater des Bräutigams und der Vater der Braut, die haben zusammen die Verlobung organisiert. Wer wen heiratet. Die haben die Verlobung in die Wege geleitet vor ihren Kindern. Die haben sogar zusammen die Väter den Brautpreis ausgehandelt und auch bezahlt. Und dann kam die Verlobung, also die Väter haben dann zur Verlobung eingeladen. Und dann kam eine ganz wichtige Zeremonie, die wir eben auch feiern im Abendmahl. Es wurden dann ein Kelch mit Wein eingefüllt und da durfte, ich sage jetzt durfte, der Bräutigam und die Braut einen Schluck daraus trinken. Und das war die Möglichkeit für die Braut, um Nein oder Ja zu sagen. Erst jetzt, vorher wurde sie gar nicht gefragt bei der Organisation der Verlobung. Aber jetzt, wenn sie das verweigerte, diesen Schluck aus dem Kelch mit Wein, dann sagte sie nein. Musste wahrscheinlich die Verlobung abgebrochen werden. Und wenn beide daraus tranken, dann wurde das festgemacht. Und genau das geschieht auch beim Abendmahl. Jesus sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Wir können Nein sagen, aber wir können auch heute Ja sagen. Wir können das nochmals bestätigen. Der Brautpreis ist bereits bezahlt. Wie damals bei der Verlobung. Er ist auch für dich bezahlt. Du darfst heute beim Abendmahl wieder bekunden, auch äußerlich, ja, ich will von der Gnade vom Kreuz leben. Danke, Jesus, dass du das für mich getan hast. Aber das Abendmahl hat auch noch eine andere Bedeutung, wie es hier auch heißt. So habe ich euch mit Christus verlobt, um euch als unberührte Braut ihm hinzuführen. Das Abendmahl will uns immer wieder auch ermutigen, dass wir Ja sagen, um Jesus treu nachzufolgen. Dass wir nicht anderen Liebhabern nachspringen, sondern eine unberührte Braut sind, die auf Jesus ausgerichtet sind, wo er im Zentrum ist. Und in diesem Sinne dürfen wir heute jetzt das Abendmahl nehmen.